Morgen euch allen. Wir sind im Richterbuch angekommen bei Gideon. Der nimmt viel Platz ein im Richterbuch. Kapitel 6 bis 8 und ihr habt schon gemerkt, das Kapitel 6 ist nicht kurz. Das heißt für mich aber auch, das hat Gewicht. Der Gideon ist eine interessante Person. Und der Gideon ist offenbar so eine interessante Person, dass er einem ganzen christlichen Werk den Namen gegeben hat, den Gideons. Habt ihr alle schon mal gehört, Gideons, allen ein Begriff? Und wenn ihr gestern beim Stadtfest wart, waren ja auch die Gideons, ich meine gleich neben unserem Stand, ist das richtig, ja? Gleich neben unserem Stand. Und die Gideons sind ja ein Verbund von christlichen Geschäftsleuten, die Bibel verbreiten, verschenken. Ihr findet die in Hotelzimmern, freue mich immer wieder, wenn ich irgendwo bin, in einem Hotel irgendwo und dann plötzlich ist da eine Gideon-Bibel, dann denke ich, ja, gut. Und die Gideons gehen auf unseren Gideon zurück. Und vielleicht habt ihr auch schon mal dieses Zeichen gesehen. Ein Krug. Ich lasse ihn einfach mal rumgehen, dann könnt ihr den Krug gerne anschauen. Was hat es mit diesem Krug auf sich? Das soll also ein Krug sein, mit zwei Henkeln. Was hat es mit diesem Krug auf sich? Die Helen hat gelesen, wie der Gideon von Gott dazu gebracht wird, dass er nun alle seine Zweifel, die ich sehr verstehen kann, hinter sich lässt. Und es heißt in Kapitel 7, Vers 1, da machte sich Gideon früh auf. Ja, der bricht auf und geht die Midianiter an, diese Feinde, denn er soll ja Israel von diesen Feinden befreien. Und die Kampftaktik ist sehr unorthodox, um es mal so auszudrücken. Da heißt es in Kapitel 7, da bliesen alle, nein, Vers 19, sie bliesen die Posaunen und zerschlugen die Krüge in ihren Händen. Eigenartige Kriegsführung. Wenn wir gegen unsere Midianiter, hast du auch Midianiter in deinem Leben, vorgehen, dann müssen wir mit den Mitteln Gottes kämpfen. Und dafür steht dieser Krug. Und ich mag diesen Krug, weil er mich an einen schwachen, zerbrechlichen Gideon, der mit einem schwachen, zerbrechlichen Tonkrug ein ganzes Heer von Midianitern besiegt. Ich habe diese Predigt überschrieben, der Herr mit dir, du streitbarer Held, oder wo sind deine Midianiter? Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Es heißt hier in Vers 1, die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, und der Herr gab sie in die Hand der Midianiter 7 Jahre lang. Das ist ganz typisch für diese Richterzeit, wie man sie nennt, dass Israel Gott untreu wird, in Sünde fällt und dass Gott sie dann auch tatsächlich straft und in ihrer Sünde lässt und Feinde aufstehen lässt, die sie bedrängen. Hier sind es Midianiter, die von der anderen Seite des Jordans kommen, aus dem Ostjordanland. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde über Israel, machten sich die Israeliten in den Bergen Schluchten zurecht und Höhlen und Festungen. Ist das gelobtes Land? Ein Land hat Gott ihnen verheißen und hat sie hineingeführt, wo Milch und Honig fließt, wo es offenbar Weintrauben gab, so Riesendinger, gibt's ganz nette Bilder manchmal. Ein Land, was von Milch und Honig fließt, was fruchtbar ist, was so viel Segen bringt, Und die verkriechen sich in Schluchten und Höhlen und machen sich Festungen, um sich gegen einen Feind zu verteidigen, der gar nicht nötig gewesen wäre. Das ist für mich so ein Bild als Christ. Ich habe von Gott so viel Segen verheißen und ein Leben in Fülle, ein Leben in Freude, ein Leben in der Nachfolge Christi, was einfach schön ist und was voll Kraft ist. Und ich verkrieche mich, weil mal wieder meine Sünde auf mir lastet und ich nicht mit Jesus lebe und ein eigenes Leben lebe. Ist einfach schade, oder? Einfach schade. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Gott hatte ein ganz anderes Leben für sie bereit. Und sie sind von ihrem Gott weggelaufen, leben nicht mit ihm. Und es ist gar nicht mehr schön. Und immer, wenn Israel gesät hatte, kamen die Midianiter und Amalekiter und lagerten sich gegen sie, vernichteten die Ernte im Land, ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie kamen herauf mit ihrem Vieh und ihren Zelten wie eine große Menge Heuschrecken. Und in Helens Übersetzung, die sie vorhin gelesen hat, hieß es so sinngemäß und haben alles aufgefressen, weggefressen, wie Heuschrecken. Das ist doch fies, oder? Das ist doch fies, da pflanzt du, baust das Land an, die Ernte steht bevor und sie kommen und nehmen alles weg. Vers 6. So wurde Israel sehr schwach vor den Midianitern. Das ist ganz typisch. Erlebe ich in meinem Leben auch, wenn ich ohne Gott lebe, wenn ich mich gegen ihn wende, dann werde ich einfach sehr schwach. Dann fehlt Kraft, dann fehlt Freude. Oder um im Bild zu bleiben, dann fehlt sogar noch die Nahrung. Da schrien die Israeliten zum Herrn, heißt es aber hier in Vers 6 auch. Sie werden sehr schwach und dann schreien sie zu Gott. Es ist so gut, wenn du auch noch in der Tiefe weißt, wo du dich hinwenden musst. Und selbst dann, wenn Gottes Hand auf dir liegt, wenn Gott dich erzieht, wenn du dann noch weißt, dass du dich an Gott wenden kannst und sollst und er darauf wartet. Und ich bin so froh, dass Gott uns da, selbst dann noch zu sich zieht. Ich bin mir sehr sicher, auch wenn das hier nicht im Text steht, dass es nicht auf ihrem eigenen Mist so einfach gewachsen ist, sondern dass dieser Gott der Liebe, selbst wenn wir von ihm weggelaufen sind, noch um uns wirbt und uns zu sich zieht. Und dann können wir zu ihm schreien. Wenn Gott uns erzieht, wenn Gott Schweres auflegt, dann bitte auf keinen Fall sich von ihm abwenden, sondern sich ihm zuwenden. Das ist die richtige Adresse. Denn das ist der Gott voller Liebe. Es heißt, viele hundert Jahre später im Buch Jeremia, da sind sie in der babylonischen Gefangenschaft. Helen hat, glaube ich, heute Morgen eingangs aus Klagelieder gelesen. Das ist diese Situation, das ist nicht schön. Aber da heißt es im Buch Jeremia in Kapitel 29, denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Mitten in der Strafe Gottes, die Israel so getroffen hat, ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Jeremia 29, 11 bis 14, Hausaufgabe, den musst du dir unbedingt merken, den Vers, die Verse, die sind so wichtig. Vers 7, zurück zu unserem Text. Als sie aber zum Herrn schrien, um der Midianiter willen, Da sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe euch aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft gebracht und habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängten und habe sie vor euch her ausgestoßen und ihr Land euch gegeben und zu euch gesprochen, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht fürchten die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Auch das gehört zur Richterzeit. Da ist Elend, Gottes Strafe nach dem Abfall. Da ist Schreien zum Gott und Gott hört. Und hier sendet er einen Propheten. Er lässt sein Volk, seine Kinder in diesem ganzen Elend nicht allein. Er hätte ja auch sagen können, also ich bin hier in meinem Himmel, ihr wusstet ganz genau, was Sache ist. Jetzt schaut doch mal, wie er selber zurechtkommt. Nee, so ist Gott nicht. Das ist mir auch ganz wichtig geworden. Und was er hier macht, er erinnert an die Vergangenheit, an die Siege, an sein Handeln. So habe ich an euch gehandelt. Erinnerst du dich noch daran, wie Gott in deinem Leben gehandelt hat? Wie er Siege geschenkt hat? Wie er dir begegnet ist? Wie er dich verändert hat? Wie er dich aus der Tiefe geholt hat? Mir geht es manchmal so, wenn ich so mal im Loch sitze, da ist das vergessen. Da ist alles nur noch dunkel. Und Gott erinnert daran, so habe ich gehandelt. So habe ich gesiegt. Es gibt keinen Grund, dass du da nicht wieder hinkommst und mich so erlebst wie damals. Gott ist verlässlich, ja. Das, was er damals gemacht hat, ist das, was er verheißen hatte. Und so wird er auch in Zukunft seine Verheißungen halten. Und der Engel des Herrn, Vers 11, kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Die gehörte Joasch, dem Abiesritter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn verstecke vor den Midianitern. Ernte ist eigentlich was Wunderbares, oder? Habt ihr mal Ernte miterlebt, so Bauernhof und alles? Das ist toll. Habe ich als Kind, bin so aufgewachsen, erlebt. Du erntest, du freust dich und hier ist eine ganz andere Stimmung. Da musst du dich verstecken, sonst kommen die Midianiter wieder, nehmen alles weg. Und du kannst gar nicht richtig Erntefest feiern. Dich freuen, das hat Gott geschenkt und davon werden wir leben. Eine ganz bedrückte Situation. Er versteckt sich, statt dass er offen den Weizen drischt. Die Midianiter hätten ja kommen können und es wieder wegnehmen. Ich interpretiere den Gideon hier auch so, dass er weiß gar nicht mehr anders als sich verstecken. Ja, da ist gar kein Mut mehr. Da ist keine Kraft. Weiß nicht, wie es mit seiner Gottesbeziehung gerade aussieht. Da ist ja nicht davon die Rede. Aber auf alle Fälle, irgendwo ist er im versteckten Tiefe. Und da kommt Gott hinein als Engel des Herrn. Mitten in diese Tiefpunkt, diese Schwachheit, dieses Resignieren, dieses sich Verstecken, dieser Hoffnungslosigkeit, kommt Gott. Da hinein. Wohlgemerkt, Israel ist deshalb schwach, weil Gott sie straft, verdienterweise, für ihre Sünde. Es ist keine leichte Situation, in der sie hier sind. Ich glaube, sie hätten gern gesagt, aber Herr, das war doch gar nicht so schlimm, was wir gemacht haben. Oder sie sonst irgendwie rausgeredet. Nein, es ist die berechtigte Strafe Gottes und sie müssen erleben, wie Sünde so sehr schwächt und ins Dunkle und in die Mutlosigkeit führt. Und da hinein kommt Gott. und richtet den Gideon wieder auf und gibt ihm neuen Mut und macht ihn neu zu seinem Mitarbeiter. Das ist das, um was es hier geht. Mitten in dieses Verzagtsein hinein, Gottesbegegnung, das führt, das haben wir vorhin gehört, nicht nur zu dem Mut, loszugehen in den Kampf, also ich wäre nicht gerne in den Kampf gegangen, sondern auch zu dem Mut, sogar den Altar für Baal, der seinem Vater gehört, abzubrechen. Also der Gideon mit dieser Gottesbegegnung, der startet durch. Ich finde es schön, wie Gott, wie der Engel des Herrn hier ihm begegnet. Da heißt es, der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche oder Terebinte. Ernte, da ist es heiß, so meine Erinnerung. Meistens heiß, da brennt richtig die Sonne. Und dann, wenn du dann Pause machst, dann setzt du dich unter einen Baum. Normalerweise trinkt man was, isst was. Und das ist das, wie der Engel des Herrn, wie Gott hier diesem von der Arbeit sicherlich müden und sowieso verzagten Gideon begegnet. Das ist das, was ich in meinem Leben immer wieder erlebt habe, dass Gott ganz genau weiß, wie er mir in der jeweiligen Situation begegnen soll, dass es bei mir ankommt. Kennst du das? Wie sehr sich Gott auf uns einlässt. Da, wo wir gerade sind, in der Situation, und Gott begegnet uns genau richtig. Genau richtig. Ich werde mir das als wünschen, wenn jemand verzagt, mutlos ist, traurig, ich könnte ihm richtig begegnen. Manchmal mache ich es dann noch falsch. So ist Gott nicht. Gott weiß ganz genau, wie er dem Gideon hier in all seiner Tiefe begegnet, dass es ankommt. Der Engel des Herrn, das ist eine Erscheinungsweise Gottes, so erscheint Gott im Alten Testament. Das ist nicht einfach so ein Engel, hoher Engel. Nein, das ist mehr. Wir erleben hier im Text, dass es in Vers 14 heißt, der Herr wendet sich ihm zu, da hast du den Wechsel vom Engel des Herrn zum Herrn selbst, zu Gott selbst. Und der Gideon hat ja auch gemerkt, Vers 22 und Vers 23, als Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Denn er befürchtet offenbar, er muss sterben, wenn er Gott so direkt sieht. Helen hat vorhin gelesen, Gott in die Augen sehen. Habe ich das richtig im Ohr? Das ist eine interessante Übersetzung, Gott in die Augen sehen. Wirklich Gott direkt anschauen, da muss der eigentlich sterben. Ja, der Engel des Herrn, das ist Gott selbst, der hier dem Gideon erscheint. Mir ist hier aufgefallen, dass das oft an sehr wichtigen Stellen ist. Da geht es nicht um Kleinigkeiten, wenn der Engel des Herrn kommt. Da geht es um viel. Viele von euch kennen Genesis 22, die Opferung Isaaks, wie wir sie nennen. Da heißt es in Genesis 22, und da ist der Abraham gerade dabei, den Isaak zu opfern, im Text steht wörtlich zu schlachten. Hartes Wort. Und dann heißt es hier, Genesis 22, Vers 11, da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Der Engel des Herrn sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben. Das ist wirklich eine wichtige Situation. Da schickt Gott nicht so einen erstklassigen Engel, muss nicht ein drittklassiger gleich sein, nicht einen Untergeordneten, das macht er zur Chefsache. So auch hier beim Gideon. Oder der Mose, 2. Mose Kapitel 3, der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Auch das ist eine ganz wichtige Situation, wo der Mose berufen wird. Da kommt Gott selbst. Und das auch hier. Vers 12, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, Der Herr mit dir, du streitbarer Held, oder du, wie hieß es vorhin, tapferer Held. Du tapferer Held. Ich habe mich gefragt, wie hat der Gideon wohl reagiert auf diese Ansprache? Hat er sich umgedreht und geschaut, wen meint er eigentlich gerade? Ich glaube nicht, dass er sich so gefühlt hat, dass ihn jemand so ansprechen würde, wenn er gerade im Verborgenen das Getreide drischt, damit es die Midianiter nicht wegnehmen und sich gar nicht getraut, das öffentlich zu machen. Auch ein tolles Bild, oder? Wie sieht uns Gott eigentlich? Wie sieht uns Gott eigentlich? Da erscheint Gott dem Gideon und spricht ihm zu, wie heißt es hier, der Herr mit dir, du tapferer Held. Vielleicht hat der Gideon aber schnell gemerkt, dass da nicht nur steht, du tapferer Held, du streitbarer Held, sondern noch mehr steht. Und das ist das Entscheidende. Gott mit dir, du streitbarer Held. Nicht du Gideon bist hier, der gleich durchstartet, sondern du wirst deshalb das tun können, was ich von dir will, sagt Gott hier, weil ich mit dir bin. Ich wünsche das jedem von uns, wenn Gott uns neu begegnet und uns wieder, ja, sagen wir mal, flott machen will, dass wir ihm wieder gerne und in Kraft und in Mut dienen können und mit ihm leben können. Dass wir merken, dass Gott uns dabei zusagt, ich bin mit dir. Und deshalb bist du mutig, tapfer, streitbar, deshalb bist du brauchbar. Wie heißt es in Matthäus 28, ganz am Ende? Da sagt Jesus, darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Herrn und auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen hatte. Da bin ich außer Atem und schreck zurück. Das ist ja so riesig. Und dann sagt Gott dazu und sagt Jesus dazu und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also ohne diesen Zusatz würde ich mir jetzt eher lieber wieder Gideon verkriechen. Aber mit diesem Zusatz, ich bin bei euch, bei diesem tollen Auftrag, den ich euch gegeben habe. Das ist wunderbar. Dass Gott uns für würdig erachtet, uns zu gebrauchen und sagt, aber ich gehe mit dir. Gideon ist noch nicht ganz so glücklich. Da heißt es in Vers 13, Gideon sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns, warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo sind alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten geführt. Nun aber hat uns der Herr verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Gideon hätte doch auch fragen können, hast du uns wirklich verstoßen? Hast du wirklich keine Pläne mehr? Hast du nichts mehr mit uns vor? Für mich ist der Gideon hier auch so ein Bild für jemand, der in diesem ganzen Elend um sich selbst kreist. Gott hat ihn doch gar nicht verstoßen. Gott erscheint ihm doch gerade. Ist ja verrückt eigentlich. Gott ist doch gar nicht fern. Gott hat doch gar nicht verstoßen, sondern kümmert sich um sein Volk. Gott lässt sich doch finden und trotzdem hat er das Gefühl, ach, es ist alles so dunkel. Ich ertappe mich selbst dabei, dass ich so schnell um mich selbst kreise, statt dass es mir um Gottes Reich geht, um seine Gemeinde geht, um Mission geht, um Evangelisation und so weiter, weil Gott irgendwo in meinem Leben nicht mehr so gegenwärtig zu sein scheint. Ja, damals bei den Vätern heißt es hier, da war das ja alles so. aber jetzt sind irgendwie keine Gebetserhörungen mehr da, es ist keine Kraft mehr da und der Dienst gelingt nicht und die Gemeinde, die sind eh alle so böse zu mir und was alles so kommt an Gedanken. Wenn ihr das alles nicht kennt, Halleluja. Ich kenne das so gut, dass ich mich wieder besinnen muss, wie handelt Gott eigentlich heute in meinem Leben? Wo ist Gott jetzt in meinem Leben? Wie hat Gott letzte Woche in meinem Leben konkret gehandelt? Im letzten Monat, im letzten Jahr? Und ich merke dann, ja, Gott erhört Gebete. Gott richtet auf. Gott macht Mut. Gott gibt Gelingen und so weiter und so fort. Aber ich habe ihn vergessen und aus dem Auge verloren. Wo sind all die Wunder? Vers 14, der Herr wandte sich zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Der Vers ist so großartig, dass man manchmal den Anfang übersieht. Da wird er gesendet und er soll Israel retten und alles. Aber das fängt damit an, der Herr wendet sich ihm zu. Das ist ein Riesenunterschied. Ich nehme mal die Sonja, die sitzt auf der Seite. Ob ich mich der Sonja zuwende oder ob ich mich von Sonja abwende. Es ist ein Riesenunterschied, ob sich Gott einem Menschen zuwendet oder ob sich Gott vom Menschen abwendet. Hast du manchmal schon den Eindruck gehabt, Gott wendet sich von dir ab? Furchtbar. Manchmal scheint sich Gott abzuwenden, aber das ist, behaupte ich, eine List des Feindes. Um zu einem brauchbaren Mitarbeiter zu werden, so wie hier der Gideon, wendet sich ihm Gott zu. Wendet sich ihm Gott zu. Gibt eine ganz tolle Stelle bei Jesus im Markus-Evangelium im 10. Kapitel. Das ist einer, der fragt ihn, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Und dann geht es weiter, dass Jesus zu ihm sagt, du kennst die Gebote. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und jetzt fängt Jesus nicht an zu diskutieren, ob das vielleicht ein bisschen groß ist, alles gehalten. Oder wie man das theologisch einschätzt. Sondern es heißt hier, und das fand ich toll, und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Also meine Lieben, wenn ich theologische Diskussionen habe oder gar Streitgespräche, ich habe manchmal ein bisschen Mühe, die Menschen ganz lieb zu haben, wenn sie mir auch noch an den Karren fahren. Und da merke ich, dass Jesus so anders ist. Dass Jesus so anders ist. Er wendet sich ihm zu, er sieht ihn an und er gewinnt ihn lieb. Das ist so wie bei Gideon, der aufgerichtet wird, weil Gott sich ihm zuwendet und der Gideon kann zum Mitarbeiter werden. Nochmal Vers 14, geh hin in dieser deiner Kraft. Doch ein toller Satz, oder? In dieser deiner Kraft. Für mich ist es doppeldeutig. Doppeldeutig. Das ist zum einen, diese deine Kraft, das ist die Kraft Gottes. Ja, unbedingt. Es gibt wunderschöne Stellen dazu. Zum Beispiel Psalm 22, aber du, Herr, sei nicht ferne, meine Stärke eile mir zu helfen. Psalm 28, der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Auf ihn hofft mein Herz, mir ist geholfen und so weiter. Psalm 19, herzlich lieb hab ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, mein Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heiles und Schutz. Ja, Gott ist unsere Stärke und gerade auch für den Dienst. Absolut. Wir gehen in dieser Stärke hin. Der Gideon zieht nicht mal gegen einen übermächtigen Feind und hätte nicht Gott als Stärke. Auf der anderen Seite steht hier aber, geh hin in deiner Kraft. In deiner Kraft, das ist mir auch aufgefallen. das ist nicht nur, dass Gott seine Stärke ist, sondern der Gideon ist vielleicht doch gar nicht ganz so schwach, wie er sich fühlt. Der ist irgendwo mutlos. Auf alle Fälle hat der Gideon genug Kraft, Gott zu lieben. Wie heißt es da? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit all deiner Kraft. Auf alle Fälle hat der Gideon genug Kraft, um sich Gott zuzuwenden. Und wenn Gott sagt, geh los, und das ist ja kein ganz einfacher Auftrag, rette Israel mal soeben, dann hat er genug Kraft, um loszugehen mit dem Herrn. Ich fühle manchmal diese Kraft nicht mehr. Da scheint nichts da zu sein. Und ich muss mir von Gott neu zusagen lassen, Thomas, mach dich doch nicht noch selber kraftloser, als du eigentlich bist. Wie heißt das im Missionsbefehl? Kommen wir wieder zu dem zurück. Geht hin und macht zu Jüngern, haben wir schon gelesen. Und was steht davor? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ja. Ich finde es toll, dass dieser Missionsbefehl eingerahmt ist. Davor steht, mir ist gegeben alle Macht, Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis in der Weltende. Also ohne das, ich werde nicht losgehen. Hier steht, und das möchte ich euch gern mitgeben, siehe, ich habe dich gesandt. Siehe, ich habe dich gesandt. Weißt du, zu was Gott dich gesandt hat? Ich wünsche es jedem von uns, dass er genau diesen Platz gefunden hat, genau den Platz im Kleinen wie im Großen, wozu Gott uns gesandt hat und wo er sagt, geh hin in dieser deiner Kraft und mach das. Ich habe was mit dir vor. Ich werde dich gebrauchen. Du bist wertvoll. Gideon aber sprach zu ihm, Vers 15, ach mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Haus. Es ist so typisch, ich kenne das auch aus meinem Leben, ich bin nicht begabt, ich bin schwach, ich bin alt, ich bin krank, ein anderer ist doch besser geeignet, Herr, sende jeden, den du willst, aber bitte nicht mich. Hat schon Tradition. Mose, zweites Buch Mose, Kapitel 4. Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Oder weiter unten, ach Herr, ich konnte von jeher nicht gut reden. Und noch weiter, das ist 2. Mose 4, Vers 13. Den solltet ihr auch aufschreiben und dann durchstreichen. Mein Herr, sende, wen du senden willst. Aber bitte nicht mich. Das ist der Mose. Der Mose. Der große Mose. Was hat Gott aus ihm gemacht? Der Herr sprach zu ihm, ich will mit dir sein. Nochmal die Zusage. Und dann kommt es zu diesen Zeichen, die kann ich leider jetzt nicht mehr aus Zeitgründen behandeln. Worauf ich zum Schluss hinweisen will, das ist, bevor der Gideon loszieht, Kapitel 7, dann kommt zweimal ein Altar vor. Einen, den er baut, vielleicht sind es sogar zwei, die er baut, je nachdem, wie man den Text sieht, für Gott. Und einen, den er abreißt. Ich finde es toll, dass er einen Altar für den Gott Israels baut und für den falschen Gott den Altar abreißt. Ganz, ganz mutig, denn dafür wird er mit dem Tod bedroht. Das war kein Spiel, was er hier begreift. So mutig wird der Gideon. Ich habe mich gefragt, dieser Altar, den der Gideon abreißt, gibt es auch in meinem Leben einen Altar für fremde Götter, den ich abreißen muss. Also ich habe jetzt keinen bei mir zu Hause für Baal gefunden. Hoffe, ihr habt auch keinen für irgendeine fremde Gottheit. Auch das gibt es manchmal in christlichen Kreisen, dass du irgendwelche heidnischen Götter zu Hause hast, irgendwelche Figuren, meistens ist es kein Altar. Und auch das ist nicht unbedingt ein Spiel, überhaupt nicht, nein. Habe ich jetzt bei mir nicht gefunden. Aber ich habe da den Altar meiner Sorgen gefunden. Kennst du den Altar der Sorgen? Reißen ab. Die sind ganz gut bei Gott aufgehoben. Ich sorge mich sehr häufig um Dinge, die ich sowieso nicht ändern kann. Als ich jetzt in Istanbul war, hat meine liebe Frau mir geschrieben, ja, da ist ein Lendenwirbel gebrochen. Wusste ich vorher nicht. Und ich habe gesagt, dann will ich aber heim. Und sie hat kommen und sie hat gesagt, sorg dich nicht. Fand ich lieb, dass sie das gesagt hat. Ja, ich kann ein bisschen schwitzen da. Und das ist so eine typische Situation, ich kann es ja eh nicht ändern. Und wenn sie sagt, bleib in Istanbul, dann ist das doch okay. Und ich musste den Altar der Sorgen, das, was ich eh nicht ändern konnte, abreißen. Und das war gut. Wie ist es mit dem Altar meiner Verzagtheit und Schwäche? Manchmal kann man der Verzagtheit und der Schwäche fast huldigen. Denn da ist man drin und man kommt da nicht mehr raus und alles ist so schwer, aber hauptsächlich deshalb, weil man Gott aus dem Auge verloren hat. Weil man Gott aus dem Auge verloren hat. Und gar nicht mehr merkt, dass er sich mir wieder neu zuwendet. Wie ist es mit dem Altar meiner Mutlosigkeit? Ich kann euch nur sagen, wann ich mutlos werde in meinem Leben. Das ist, wenn ich Gott nicht genug begegne in der Stille. Dann werde ich mutlos. Wenn ich ihm begegne, wunderbar. Der Altar der Mutlosigkeit. Und manchmal muss ich auch den Altar abreißen meines Ich bin nichts und ich kann nichts, weil ich dann Gott nicht mehr vertraue, der mich begabt hat. Lassen wir uns immer wieder von Gott Mut machen, als seine Mitarbeiter den Dienst zu tun, den er für uns hat. Und reißen wir die falschen Altäre ab. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich staune darüber, was du aus dem Gideon machst. Und wenn wir dann weiterlesen, wie er mutig vorangeht und wie er mit deinen Mitteln lernt zu kämpfen und sein Leben zu führen. Danke, dass du dich ihm zuwendest und danke, dass du dich jedem von uns zuwendest. Danke, dass du Mut gibst. Danke, dass du befähigst. Danke, dass du beauftragst. Danke, dass du uns für würdig erachtest, als deine Mitarbeiter mit dir im Kleinen und Großen an deinem Reich mitzubauen. Und danke, dass du zum Ziel kommst, Herr. Du bist wunderbar. Amen.